gestern Abend. Ja, Hermann. Ja. Ja. Ich habe das mathematische Zahlenspiel nicht genau durchgerechnet. Ich kann also dir jetzt, ohne in die Geschlechtsregister hineinzugehen und nachzuzählen, es nicht sagen. Ich nehme einfach die Zahl, wie sie dort in 2. Mose mal zunächst geschrieben steht. Wobei man bedenken muss, Josef, seine Frau und seine 2 Söhne müssen ja dazugezählt werden, die waren nur schon in Ägypten. Ja. Okay, andere Fragen, die uns gekommen sind? Übrigens, wenn ihr solche Fragen habt, es ist gut, wenn man zu Hause als Christ einen guten Bibelkommentar stehen hat. Manchmal gibt es diese Kommentare im Sonderangebot als ganze Kassette recht günstig. Wenn ihr mal an einen solchen kommen könnt, fragt zuerst nach, ist er es wert, gekauft zu werden? Nicht, dass ihr einen Kommentar im Bücherschrank stehen habt, der das sagt, was ihr auch schon wisst, und das, was ihr noch nicht wisst und gerne nachlesen würdet, steht auch nicht drin. Das ist oft bei Kommentaren der Fall. Das wäre also nicht unbedingt, was von Hilfe wäre. Aber wenn man dann so eine Frage hat, wie jetzt der Hermann, dann nimmt man einen Kommentar, liest mal unter jenem Vers nach und eventuell, ein guter Kommentar auf alle Fälle, gibt einem dann Erklärungen für abweichende Aussagen. Und dann ist man informiert. Thea, hast du was? Also, das ist ungefähr so, wie wenn ich fragen würde, was wollen wir zum Mittagtisch essen? Der eine liebt Nudeln, Spätzle, und der andere liebt halt Kartoffeln und Soße. Und genauso ist es mit den Kommentaren. Ich habe eine ganze Reihe zu Hause stehen, und ich kann jetzt nicht sagen, nimm den. Es kann sein, dass du mit dem gar nicht viel anfangen kannst, weil es nicht nach deiner Geschmacksrichtung ist. Ich würde so sagen, für Englischlesende gibt es einen Doppelkommentar in AT und NT, herausgegeben vom Dallas-Seminar, der aber eben für Englischlesende meiner momentanen Einschätzung nach für den Laien das Beste ist, was es in Kürze gibt. Das sind 2 solche Bände. Paul Timbring wird in 14 Tagen hier sein. Er hat Beziehungen zu billigeren Quellen. Es ist durchaus möglich, dass man ihn über ihn bestellen kann. Wenn nicht, dann braucht jemand Verbindung zur FTA nach Gießen. Dort haben sie eine Buchhandlung, die ebenfalls recht günstig einkaufen kann. Dann könnte man eventuell über Gießen gehen und den Kommentar von dort bestellen. Das ist also für den Laien sicher einer der ergiebigsten Kommentare. Den kann ich empfehlen. In deutscher Sprache würde ich, wenn man etwas Geld besitzt, natürlich den Brockhaus empfehlen. NT ist schon fertig, AT läuft momentan, und so würde ich den empfehlen. Brauchst nicht weit weg, die können klein sein, denn beim Tageslicht werden die schärfer. Danke. Klaus. Ja? Ja. Mhm. Es gibt den Brockhaus-Kommentar in Kleinformat, in Kurzformat. Den würde ich nicht empfehlen, wenn man schon zu einem Kommentar will. dann lohnt sich schon, den größeren anzuschaffen. Ja. Aber das Beste ist, das sage ich auch unseren Schülern, man testet einen solchen Kommentar mal über 3-4 Wochen in einer Bibliothek oder bei jemand anderem, ob er das bietet, was man gerne hätte. Sonst hat man nur Staubfänger im Bücherregal stehen. Die höchstens dekorativ wirken für Besucher, die reinkommen und die Weisheit bestaunen, die der Bewohner des Büros haben könnte. Deshalb habe ich meine Bücher alle hinter Schloss und Riegel gebracht, damit niemand sieht, was ich habe. Gut, wenn, ja? Das ist dann in 4. Mose. Jawohl, da kommen wir noch drauf. Eventuell heute ganz kurz. Gut, jetzt kann es ja dann losgehen. Wir haben unsere Diabilder ebenfalls. Ja. So, wir kommen zu Seite 7. Wir gehen noch einmal unser Programm durch. Wir haben gesagt, wir wollen den Predigttext, der mindestens 25 Mal wiederholt wird im AT und NT, einmal original miteinander studieren. Das heißt, die meist zitierte Geschichte in der Bibel ist der Auszug Israels, Zug durch die Wüste und Einzug, Dankeschön, Martin, und Einzug nach Kanaan. Das ist die Geschichte, die am meisten verarbeitet wird durch das AT hindurch und durch das NT hindurch. Das heißt also, wenn wir uns mit dieser Geschichte gründlich an Ort und Stelle beschäftigt haben, dann verstehen wir mindestens 25 Predigten beim Lesen des Alten und Neuen Testamentes viel besser, weil wir die Originalgeschichte kennen. Euch leuchtet ein, wenn ich jetzt alle diese Texte, die verarbeitet werden im Alten und Neuen Testament, original kenne, dann verstehe ich natürlich die Bibel viel, viel besser. Wer von euch schon in den Hebräerbrief hineingeschaut hat, der hat vielleicht an vielen Versen Bahnhof verstanden. Warum? Weil wir einen der wichtigsten Originaltexte, 3. Mose 16, wir nehmen 3. Mose nicht durch, das ist ein Text, der nicht so viel vorkommt und wir schaffen das gar nicht in einer Woche. Aber wenn wir in einem weiteren Bibelseminar einmal 3. Mose miteinander durchstudieren, kann man den Motor abschalten, Bernd? Ja. Dankeschön. Wenn wir 3. Mose 16, den großen Versöhnungstag, Yom Kippur, durchnehmen würden, dann würde uns der Hebräerbrief aufgehen wie so eine Dampfnudel. Wir würden plötzlich viele, viele Sätze füllen können mit der Geschichte, die wir jetzt studiert haben, verstanden haben, und damit verstehen wir plötzlich den Hebräerbrief. Und so leuchtet euch ein, wenn man so Stück für Stück des Alten Testamentes erarbeitet, das Alte Testament ist die Bühne, die Kulisse, auf der das Neue spielt. Dann verstehen wir die Texte, die jetzt im Neuen Testament gegeben werden, von einer ganz neuen Warte her. Wir haben gesagt, mit dem Neuen Testament, das Alte Testament, Römer 15, 4, ist uns gegeben zur Lehre. Da steht eine Lehre drin. Ich hole jetzt die alten Blätter nicht mehr hervor. Wir nehmen nur die Lehre, die wir hier aus diesem Blatt entnehmen. Die dreifache Lehre heißt, wenn du in Ägypten lebst, zieh aus. Lebst du in der Wüste, das ist nicht der Platz, den Gott für dich vorgesehen hat. Zieh ein nach Kanaan. Und bist du nach Kanaan hineingegangen, dann fängt es eigentlich erst an. Jetzt nimm auch ein, was dir gehört. Also habe ich eine ganz wichtige Lehre aus 2. Mose, 4. Mose und Josua. Noch sind wir bei 2. Mose. Zieh aus. Israel ist ausgezogen. Gott hat die Führung übernommen und nimmt nun dieses Volk an den Berg Sinai für über ein Jahr. An diesem Berg Sinai möchte Gott sich seinem Volk bekannt machen. Das Volk soll ja wissen, mit wem es zu tun hat. Umgekehrt soll Israel auch sich selber ein bisschen kennenlernen. Wenn du und ich uns sehen wollen, dann schauen wir in den Spiegel. Wenn wir jetzt etwas mehr Zeit hätten, dann würde ich mit euch ein ganz wahnsinnig interessantes Phänomen aufzeigen. Ich würde einen von euch rausgeschickt haben, den Bernd, der eignet sich sehr gut dafür, schönes Gesicht. Und dann würde ich euch erklären, was ihr machen müsst, wenn der Bernd wieder zurück. Er sitzt dann an seinem Tisch und irgendwann, in einem für ihn völlig unvorbereiteten Augenblick, nur wir wissen das, halte ich ihm einen Spiegel vor. Wisst ihr, was er in dem Augenblick macht, wo er sich im Spiegel sieht? Wisst ihr das? Kennt ihr das Experiment? Macht jeder. Kann man sofort demonstrieren. Was macht er in dem Augenblick, wo er sich im Spiegel entdeckt? Nee, verändert seine Visage augenblicklich. Augenblicklich. Ihr könnt das ausprobieren. In dem Moment, wo er sich entdeckt, verändert er seine Visage. Tief unbewusst habe ich ein Bild von mir. So möchte ich sein. Und so mache ich mich im Spiegel. Der Spiegel betrügt mich, weil ich den Spiegel betrüge. Wenn wir mit Gott in Gemeinschaft leben, dann können wir Gott nicht betrügen und uns nicht betrügen. Luther hat gesagt, wer viel von Gott weiß, weiß viel von sich selbst. Wer viel von Gott weiß, weiß viel von sich selbst. Wer Gott gut kennt, kennt sich selbst. Das ist für die Seelsorge zum Beispiel wichtig. Wenn Menschen ihre Identität suchen, dann sagt die Psychologie, dann muss man analysieren. Die Bibel sagt, dann musst du Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann musst du viel Zeit in der Stille mit Gott verbringen und Gott kennenlernen. Und in dem Maße, wie du Gott kennenlernst, lernst du dich selber kennen, und zwar dein wahres Gesicht. Dann lernst du dich kennen. Und das ist ein Geheimnis. Und wir könnten jetzt eine ganze Stunde damit zubringen, was hat Gott gemacht am Sinai, um dem Volk einen Spiegel vorzuhalten. Gott ist am Sinai dem Volk begegnet und hat dem Volk seinen Willen kundgetan. Wo ist sein Wille verankert? Petra? in den Zehn Geboten. Was sind die Zehn Gebote? Ausdruck des Willens Gottes. So, jetzt sitzt Gott mir gegenüber. Ich mache das mal ganz praktisch bei einem Hausbesuch. Besuchte eine Frau und dann fing mich die Mutter an der Türe ab. So eine rechtschaffene, wehrschafte Hessin. Hessen. Und wusste ja nun, dass ich eigentlich ihre Tochter besuchen wollte, die zu unserer Gemeinde gehörte, gläubig war, die Mutter nicht. Und die Mutter wollte nun diese Gelegenheit einmal beim Schopf nehmen und mir ganz anständig sagen, was sie davon hält, dass wir unterscheiden zwischen gläubig und nichtgläubig. Denn sie ist ja nicht ungläubig, sie ist ja keine Heidin. Und so stellte sie sich vor, und so richtig, nicht, muss man sich so eine korpulente, tüchtige und auch laute Frau vorstellen. Und sagt, wissen Sie, ich habe die Gebote Gottes alle gehalten. Ich habe sie gar nicht angegriffen gehabt, ich habe nur gegrüßt. Und der Herr schenkte mir einen Tipp. Ich sage, ach, liebe Frau so und so, wollen wir uns mal hinsetzen? Dann fangen wir doch an, die Gebote zu lesen. Ich habe das erste Gebot gelesen. Ganz langsam. Sehr deutlich. Ich habe das zweite Gebot gelesen. Als ich beim dritten Gebot war, unterbrach sie mich. Da sagte sie, ach, das kann doch kein Mensch halten. Ich sage, wir lesen weiter. Sie haben ja gesagt, ich halte die Gebote gehalten. Ich lese das vierte Gebot. Jetzt war Schluss. Weiter brauchte ich nicht mehr lesen. Ich sage, das ist ganz unmöglich, dass ein Mensch das alles halten kann. Ich sage, danke schön. Ich habe ja nur Ihnen sagen wollen, dass das, was Sie von sich als Zeugnis geben, nicht stimmt. Aber merkt ihr, wenn ich dieser Frau mit eigenen Worten entgegnet wäre, die wäre mir an die Gurgel gesprungen. Ihr zu sagen, dass sie die Gebote gar nicht halten kann, habe ich gar nicht nötig, hat Gott gar nicht nötig. Ich brauche nur dieses Buch zu öffnen und anfangen zu lesen. Wozu ist das Gesetz gegeben? Römer 3, 19 und 20. Damit wir die Sünde erkennen. Das Gesetz ist da, um die Sünde zu erkennen. Also der Wille Gottes möchte nicht nur Gott offenbaren, ich bin der Herr, der heilige Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst, ich, du, merken wir uns das sehr wohl. Ich, du. Wenn ihr je die zehn Gebote durchnehmt, dann müsst ihr sie so lesen, wie sie in der Bibel gemeint sind. Diese Überschrift, ich, dort in Vers Kapitel 20, schlagen wir sie schnell auf, damit wir das alle mit eigenen Augen gesehen haben. 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Diensthause geführt habe. Das ist die Überschrift. Das ist nicht der erste Satz. Sondern diese Überschrift steht eigentlich über jedem Gebot. Und wenn ihr nun etwa in Kinder- oder Jugendarbeit die zehn Gebote durchnehmt und ihr kommt zum dritten oder zum vierten Gebot, dann lest immer Vers 2, bevor ihr das betreffende Gebot lest. Das ist die Meinung der Schrift. Das ist die Überschrift. Das steht über allen zehn Geboten. Das ist nicht die Einleitung zum ersten Gebot. Ich bin der Herr. Du, ach so, und dann kommt das zweite Gebot. Ich bin der Herr, du sollst. Drittes Gebot. Ich bin der Herr, du sollst. Merkt ihr jetzt, warum der Wille Gottes nicht nur Gott offenbart, sondern gleichzeitig auch mich offenbart. Ich, du, ich, du. Das können wir nicht genug betonen. Wir. Ja, ohne weiteres. Ohne weiteres. Nur, wir werden verzweifeln, wenn wir über den Weg der 10 Gebote zu Gott kommen wollen. Nicht? Wir werden verzweifeln. Schlagen wir den Galaterbrief schnell auf, Kapitel 3. Galater 3. Was soll denn das Gesetz? Galater 3, Vers 19. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünden willen. Wisst ihr, dass wir gar nicht wüssten, was für große Sünder wir sind, wenn wir die Gebote nicht hätten? Erst durch den Ausdruck des Willens Gottes in den 10 Geboten wissen wir überhaupt, wer wir sind. Da heißt es dann in Vers 24, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus gewesen. Was heißt das? Griechisch steht für Zuchtmeister, Pädagoge. Pädagogos. Nun, der Pädagoge in jener Zeit war ein ganz bestimmter Sklave im Herrenhaus, der hatte eine große Aufgabe, wenn Herrensöhnchen zur Schule musste. Dann stand er zu Diensten bereit, hat den Tornister auf den Rücken geschnallt und ist 10 Meter hinter dem Herrensöhnchen hergetrottet. Der ging zur Schule. Dort an dem Eingang der Schule hat Herrensöhnchen Tornister in Empfang genommen und der Paidagogos lungerte auf der Straße herum und wartete bis 11.15 Uhr. Herrensöhnchen wieder fertig war, dann stand er wieder an der Türe, zog den Tornister wieder über und marschierte wieder 10 Meter hinter dem Herrensöhnchen nach Hause und lieferte den sicher wieder zu Hause ab. Das war der Paidagogos, der Pädagoge. Und jetzt sagt uns dieser Text, horcht mal, das Gesetz ist unser Paidagogos gewesen zu Christus hin. Was hat das Gesetz gemacht? Hat uns ganz sicher zu Christus geführt. Jeder von uns. Warum bist du zu Christus gekommen? Weil du alleine nicht mehr fertig wurdest, weil die Sünde dich geplagt hat. Woher weißt du, dass du gesündigt hast? Das Gesetz hat gesagt, du sollst nicht, aber ich habe. Und so war das Gesetz unser sicherer Zuchtmeister hin zu Christus. So sind wir durch das Verurteilen des Gesetzes. Ich bin ja durch das Gesetz zum Tode verurteilt worden. Und als ich dieses Urteil erkannt habe und angenommen habe, Moment mal, Gnade, wann kann ein Gnadengesuch erst gestellt werden? Nach der Verurteilung. Ein in Haft Sitzender kann nie ein Gnadengesuch stellen. Ein in Haft Sitzender muss warten, bis die Verhandlung stattgefunden hat und er verurteilt worden ist. Und wenn er rechtskräftig verurteilt worden ist, dann kann er ein Gnadengesuch stellen. Wann kann ich erst um Gnade bitten, wenn ich verurteilt worden bin? Das ist eines der Probleme, warum viele Menschen nicht zum Glauben kommen, weil sie nicht bereit sind, das Todesurteil der Bibel über sich anzuerkennen. Es ist hier kein Unterschied, sie haben allzumal gesündigt und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das wollen Menschen nicht unterschreiben. Menschen wollen nicht sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott nimmt mich guten Menschen noch an. Das wäre ein Gebet, das viele sprechen würden. Und so hat das Gesetz eine ganz wichtige Funktion. Nur wir gehen der Kürze der Zeit wegen, können wir gar nicht auf die Gebote jetzt eingehen. 2. Mose 20, die 10 Gebote verurteilen uns und helfen uns, Christus, die Gnade, zu suchen. Wenn wir das mitgenommen haben, dann genügt das. Wie offenbart Gott in 2. Mose die Gnade. Schlagt einmal Kapitel 25 auf, 2. Mose 25. Vers 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, wie ich dir ein Vorbild der Wohnung und alles ihres Gerätes zeigen werde, so sollt ihr es machen. Der heilige Gott will unter einem sündigen Volk wohnen. Wie soll das zugehen? Der heilige Gott, der in den 10 Geboten sehr klar gesagt hat, wer er ist, ich, du sollst. Und ich bin zu kurz gekommen. Da muss der heilige Gott einen Weg weisen, wie ich meine Sünde, meine Schuld loswerde. Ich will unter ihnen wohnen. Dann muss er mir einen Weg weisen, wie ich zu ihm kommen kann. Und dieser Weg ist Schatten. Das, was Mose machen soll, ist Schatten. Denn Vers 9 sagt, wie ich dir ein Modell gezeigt habe, das Modell ist im Himmel. Und das, was Mose hier, Stiftshütte, darum habe ich die gestern schon aufgestellt, was Mose auf Erden bauen musste, ist nichts anderes als Schatten. Mose hat das Original gesehen und muss nun auf Erden einen Schatten nachbasteln. Haar genau so, wie das Original, das er gesehen hat, ist. Was hat der heilige Gott? Er hat für den Sünder einen Weg vorbereitet zur Gemeinschaft mit ihm, dem heiligen Gott. Das Gesetz zeigt mit dem Zeigefinger auf mich, du hast gesündigt. Und Gott lädt mich trotzdem ein. Dann muss er einen Weg schaffen, wie ich zu ihm kommen kann. Denn ich bin ja verurteilt, ich bin ja ein Sünder. Und das Gesetz hat mir sehr klar gesagt, dass ich ein Sünder bin. Also auf Seite 7. Warum die Stiftshütte? Gott will unter seinem Volk wohnen. Gott will unter seinem Volk wohnen. Wozu die Stiftshütte? Was stellt sie dar? Natürlich Wohnung Gottes. Vielleicht ärgert ihr euch manchmal über die kapitellange, ausführliche Beschreibung der Stiftshütte und man überschlägt dann diese Kapitel. Ich habe viel mit Bauen zu tun, momentan auch wieder. Muss dauernd Baupläne studieren und korrigieren und wieder zurückgeben, wieder neu anfordern und wieder neu studieren. Wisst ihr, dass in Bauplänen jede Steckdose eingezeichnet ist? Die Baupläne, die der Maurermeister in die Hand bekommt, 1:50, enthalten jede Steckdose, jede Anzapfstelle für elektrisch an der Decke, jede Wasserleitungsführung, jeden Standort der Heizung, Größe der Heizung muss er wissen und so weiter. Wir hier auf Erden ärgern uns, wenn einer von euch ein Haus baut, nicht über diese Details. Im Gegenteil, wenn ihr ein Haus baut, dann sitzt ihr Stunden und Tage lang über euren Bauplänen und bis ins letzte Detail muss alles festgelegt werden, sonst wird es nachher teuer, wenn man dann noch was verändern will. Abgesehen davon, dass es sehr unangenehm ist. Und jetzt ärgern wir uns, wenn Gott über seine Wohnung uns detaillierte Pläne gegeben hat in der Bibel, dass Gott das alles so ausführlich macht, das ist langweilig zu lesen. Das ist für den langweilig, der sich nicht mit der Wohnung Gottes beschäftigt. Wie viele Wohnungen hat Gott übrigens gehabt auf Erden? Wo war seine erste Wohnung? Die allererste in der Bibel. Wie? Im Paradies, okay, dann will er in der Stiftshütte wohnen. Wo wohnt er als nächste Wohnung? Ist er umgezogen in Tempel? Jawohl. Tempel in Jerusalem. Wo hat er dann gewohnt, nachdem der Tempel zerstört wurde durch Nebukadnezar 586 vor Christus? Wo hat er dann gewohnt als nächste Wohnung? Schriftgelehrte. Wie? Zerstört. Na, Ursula? Nö. Nö, nö. Nö, das war vorher. Das war in der Richterzeit, Samuel. Ja, wir sind schon 586. Tempel ist zerstört, ist nicht mehr da. Wo ist die nächste Wohnung Gottes auf Erden? Lasst mich nicht allein. Viel zu spät. Gott war in Christo. Ach, die nächste Wohnung Gottes auf Erden war tatsächlich Jesus Christus. Aber er fuhr wieder auf gen Himmel. Wo ist die nächste Wohnung Gottes? Wilfried? In uns. In dir und in mir. Wir sind ein Tempel Gottes, eine Behausung Gottes im Geist oder die Gemeinde. Ich bin ein Tempel Gottes. Weißt du, dass Gott genaue Vorschriften macht für seine Wohnung? Wende das mal an. Ihm ist es nicht egal, wo er wohnt. Das war mir so groß, als ich meinen Unfall hatte, Sportunfall, und damit lebenslang zum Krüppel gestempelt wurde. War nicht einfach. Ein Sportfan liegt im Krankenhaus und weiß, er wird nie mehr Sport machen können. Menschen haben mich besucht und ich merkte ihnen an, dass sie sehr bewegt waren und mir helfen wollten. Aber ich brauchte etwa anderthalb Stunden. Und nach etwa anderthalb Stunden, als ich dort lag, habe ich gesagt, Herr Jesus, das ist dein Haus. Wenn es dir gefällt, in einem kaputten zu wohnen, dann soll es mir recht sein. Und wenn du nicht in einem kaputten wohnen willst, dann bist du der Einzige, der das wieder heile machen kann. Bitte schön, ich gebe die Sache ab an dich. Und von dieser anderthalb Stunden Kämpfe, Zeit an, war die Frage gelöst. Meinst du, dass der Herr weiß, wenn du eine Prothese brauchst hier? Das ist ein lästiges Ding, so ein Nasenfahrrad. Wenn es dem Herrn gefällt, in einem kaputten Haus zu wohnen, okay, das ist uns lange recht. Wenn es ihm nicht gefällt, ist er der Einzige, der das heil machen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, unseren Leib als Tempel Gottes zu sehen. Gott wohnt in mir. Und wenn ich heute Morgen mit Kopfweh aufwache, dann hat der Tempel Gottes Schmerzen. Weiß das Gott? Das weiß er. Muss ich dann aller Welt das erst vorjammern? Da kommen Menschen und sagen, du sollst ein bisschen kürzer treten mit deinem Herzen. Ja, ich weiß das. Mein Arzt hat mir gesagt, Herr Weber, es gibt für Sie nur eines, anstatt Termine in Ihren Terminkalender einzutragen, da und da, tragen Sie überall, wo Sie solche Termine eintragen wollen, HW ein. Sie müssen Termine für sich eintragen, sonst geht es Ihnen schlecht. Ich weiß das. Und ich will nicht leichtfertig damit umgehen. Aber eines will ich sagen. Ich werde nicht eine Minute vorher sterben und ich werde nie an einem Unfall oder an Krebs oder an Herzversagen sterben, das wird nur die Diagnose des Arztes sein. Ich werde nur am Willen Gottes sterben. Das ist seine Wohnung. Hier wohnt Gott. Wenn Sie zu meinem Haus kommen mit Ihrem Auto und einen Eimer gelbe Farbe hinten drin haben und noch mein Haus neu anstreichen wollen, dann werde ich sagen, Entschuldigung, da müssen wir erst mal reden drüber. Das ist mein Haus. Was für eine Farbe da dran kommt, das würde ich dann bestimmen, nicht Sie. Ach so. Überlegt euch mal, wenn ihr vor dem Spiegel euch bemalt. Es ist gut, mit dem Herrn darüber zu sprechen. Wenn wir Kleider kaufen, ist nicht egal, was ich trage. Ich bin ein Tempel Gottes. Und wenn du dann da so schön im Spiegel dich drehst und die Verkäuferin sagt, steht Ihnen ganz prima, dann habe ich meine Ohren immer auf Durchzug gestellt. Dann sage ich, Herr Jesus, das mag sein, was die Schwarze ist, mir egal. Aber ich möchte eine Ehre für dich sein und nicht eine Schande. Ich möchte nicht ein Hindernis sein. Stellt euch mal vor, ich habe verrückte Ideen. Ich könnte ja mit einer solchen verrückten Idee heute Morgen hier erscheinen. Ihr würdet gar nicht mehr zuhören, was ich sage. Ihr würdet immer nur die verrückte Idee, die ich mir da angezogen habe, betrachten. Ich wäre eine Ablenkung, eine Störung. Das ist für uns Christen ganz, ganz wichtig, dass wir nicht exzentrisch sind, sondern dass wir ganz klar wissen, mein Leib ist ein Tempel Gottes. Hier wohnt Gott. Und wenn Gott im Alten Testament für seine Wohnung haargenaue Vorschriften gemacht hat, dann ist er sehr interessiert, wie sein Tempel aussieht. Ich wende dieses Thema zum Beispiel an bei Gemeindebau. Wir haben sehr genaue Pläne für Gemeindebau im Neuen Testament. Und wir tun gut, wenn wir die Gemeindepläne Gottes studieren. Ich zitiere nur mal einer, Älteste einer Gemeinde, sollen einer Frau Mann sein, gläubige Kinder haben. Jetzt guckt mal euch in den Gemeinden um, wo sind diese Ältesten? Wundern wir uns, warum es nicht vorangeht in der Gemeinde? Ja, wie soll es vorangehen? Gott wird doch nicht segnen, wenn wir außerhalb seiner Pläne bauen. Und da, wo wir zurückkehren zu seinen Plänen, da werden wir eine lebendige Gemeinde finden und da werden wir sehen, wie Gott segnet und wie er seine Gemeinde baut. Das ist nur ein ganz kleines Stück. So hat Gott, und von daher ist es ungeheuer interessant, in 2. Mose 25 und folgende einmal diese Baupläne zu lesen. Auch wenn wir vieles nicht verstehen, die es damals bauen mussten, die haben schon verstanden, was das meint. Noch einmal zurück zur Stiftshütte. Was ist die Stiftshütte? Der Weg des sündigen Menschen zu einem heiligen Gott. Gott wohnt unter dem Volk, aber er will dort nicht als Mönch in der Zelle wohnen, sondern er will dort wohnen, weil er Gemeinschaft will mit dem Volk. Und so hat er einen Weg erfunden, wie kann der sündige Mensch in die Gemeinschaft mit einem heiligen Gott kommen. Und dass er sündig ist, dazu ist das Gesetz da. Die Rolle des Gesetzes zeigt dem Menschen, wer er ist. So haben wir in der Stiftshütte, hier im Allerheiligsten wohnt Gott, Würfelform, Neu-Jerusalem hat Würfelform, am Rand. So haben wir hier den Weg des Sünders in die Gemeinschaft zu einem heiligen Gott. Das ist eine wunderbare Lektion, Gegenstandslektion, die Gott uns gibt in seinem Wort, wie wir zu ihm kommen können. Jetzt wollen wir Hebräer Kapitel 8 aufschlagen miteinander. Hebräer Kapitel 8, ich habe ja gesagt, diese Predigten finden wir viele Male in der Bibel und eines der Bücher, das am meisten solche Texte verwendet, ist der Hebräerbrief. Also werden wir heute noch öfters dort zu Hause sein. Hebräer Kapitel 8. Da heißt es in Vers 4 von Jesus, wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, denn das sind Priester, die nach dem Gesetz Gaben opfern. Das waren ja aus dem Stamme Levi. Diese Priester auf Erden dienen dem Vorbild, dem Schatten des Himmlischen. Wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte bauen, schaue zu, sprach er zu ihm, dass du machst alles nach dem Bild, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Also hat Mose in den Himmel hineingeschaut, das himmlische Heiligtum gesehen und musste nun zurückkehren und auf Erden alles genau nach dem Vorbild, das er im Himmel gesehen hat, machen. Wundern wir uns, dass die Stiftshütte so vergoldet ist, dass der Tempel so vergoldet ist? Wundern wir uns, dass bis in alle Details alles kunstvoll gearbeitet werden muss? Im Himmel, was muss das sein, wenn wir dort ankommen? Ganz nebenbei. Jahrhunderte später hat wieder mal einer in den Himmel hineingeschaut. Wer? Ja, das auch. Aber er hat nicht unbedingt von diesem Bild gesprochen. Ein anderer. Wo? 2. Korinther 12. Da war Paulus entrückt in den, wie viel den Himmel? Den 7., das sind nur die Hochzeitspaare. In den 3. Himmel steht dort. Wo war Paulus, als er entrückt war? 1. Himmel Vorhof, 2. Himmel Heiligtum, 3. Himmel Allerheiligstes. Wo war Paulus entrückt? In die Gegenwart Gottes. Könnt ihr nachlesen in 2. Korinther 12. Er sagt, ob ich im Leibe war, weiß ich nicht. Ob ich außer des Leibes war, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich im 3. Himmel war, in der Gegenwart Gottes. Sind das nicht wunderbare Zusammenhänge? Was ist die Stiftshütte? Ein Schattenbild. Kapitel 9, Vers 9 in Hebräer. Wollen wir das noch schnell zu Ende führen vor der Pause? Hebräer 9. Lesen wir 8 dazu. Damit deutete der Heilige Geist, dass doch nicht offenbart wäre der Weg zum Heiligen, solange die vordere Hütte stünde. Welche ist ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit, nach welchem Gaben Opfer geopfert nicht können vollkommen machen, nach dem Gewissen den und so weiter. Also, die Stiftshütte ist ein Schattenbild, ein Gleichnis, ein Ebenbild, ein Vorbild und so weiter. Die Bibel gebraucht verschiedene Ausdrücke. Auf alle Fälle, die Stiftshütte ist etwas, was versinnbildlicht, was im Himmel bei Gott seine Wohnung ausmacht. So haben wir in der Stiftshütte eigentlich einen Blick in den Himmel, in die Gegenwart Gottes. Dann wundern wir uns nicht über die ausführliche Beschreibung, später beim Tempel wieder eine sehr ausführliche Beschreibung. Was ist die Stiftshütte? Die Stiftshütte ist der Weg des Sünders zu einem heiligen Gott. Was ist die Lehre? Der Weg des Sünders zu einem heiligen Gott, das ist ja nichts anderes. Ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also könnt ihr sehen, der hohe Priester im Himmel, der hohe Priester auf Erden, Ihr lest von Aaron in 2. Mose. Das war nur Abbild, Schatten von dem, was Mose gesehen hat. Was hat Mose gesehen im Himmel? Den echten hohen Priester, wen hat er gesehen? Jesus Christus. Ein Schatten kann nur da sein, wenn der Körper da ist. Also haben wir wieder eine jener Stellen, Jesus Christus, das Lamm Gottes, erwürgt vor Grundlegung der Welt. Die Erlösung längst fertig, vor der Erschaffung der Welt. Erwählt vor Grundlegung der Welt und so weiter. Der Weg des Sünders zu einem heiligen Gott. Was machen wir in der Stiftshütte? Wir machen zeitlupenmäßig die Schritte, die ein Mensch zu tun hat, durch die Bekehrung, Wiedergeburt in die Gemeinschaft mit Gott. Und das wollen wir in der nächsten Stunde tun. Machen wir Pause.